Das nächste, was ich dann wieder weiß, ist, dass auf einmal ein Kind mit einem Stock an unser Auto geklopft hat.
Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
Sei gegrüßt zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute darf ich dir wieder einen neuen Gast vorstellen. Und zwar Dominik Rück, aka DJ Penny. Grüß dich, Domi.
Patrick, grüß dich, servus.
Freut mich, dass es geklappt hat mit dir.
Ja, und mich erst, also vor allem, dass ich hier ein interessanter Mensch aus dem Nachtleben bin.
Ja, auf jeden Fall. Das hört man gerne. Also auf jeden Fall, beim Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen gehabt. Du hast ja einige Sachen schon erlebt gehabt. Du bist ja DJ, als DJ Penny bist du unterwegs im Hip-Hop-Bereich und bist sogar Festivalveranstalter. Erzähl doch mal, was war zuerst da? Das Ei oder die Henne?
Oh, das ist gar nicht mal so einfach zu sagen. Also DJing hat mich grundsätzlich eigentlich schon immer interessiert. Aber so in jungen Jahren war ich eigentlich immer vor allem erstmal an der Party interessiert. Mhm. Und dann kam einfach so der Gedanke, ja, eigene Partys zu veranstalten.
Ja.
Und das war eigentlich so der erste Ansatz. Und ja, natürlich auch bei den eigenen Partys dann auch selber aufzulegen, auch noch mit Kumpels zusammen. Mhm. Das war halt einfach dann schon so das, was man sich dann schon vorgestellt hat und was ich halt dann auch so in jungen Jahren, sag ich mal, schon umgesetzt habe. Ja, und dann ist eigentlich bei mir so eines zum anderen gekommen.
Ja.
Und ich bin einfach sehr, sehr tief halt einfach in diese Nürnberger Party-Szene und DJ-Szene auch eingetaucht. Mhm. Und ja, das war immer auch so ein Netzwerkding. Also man hat dann wieder neue Leute kennengelernt. Und so ist das alles so Step by Step gewachsen.
Ja, du hast ja gemeint, dass du so gesagt mit dem Netzwerken angefangen hast. Du warst tief in der Partyszene unterwegs. Und generell, seit wann machst du das denn eigentlich schon?
Also so richtig angefangen mit diesem ganzen, praktisch vom Partygast sozusagen, mich langsam zu einem Inhalt der Party irgendwie zu entwickeln. Ja, lass mich nicht lügen. Ich glaube, das müsste so 2002, 2003 rum gewesen sein.
Das ist schon eine ganze Weile.
Ja, als ich dann im Endeffekt angefangen habe, eigene Partys zu schmeißen. Also schon eine ganz schön lange Zeit auf jeden Fall. Man ist dann halt einfach so ein bisschen reingekommen. Bei mir war es einfach auch immer so, dass es halt um Events ging. Also nicht nur Nightlife-Events, das ist im Endeffekt das, was sich dann auch so ein bisschen entwickelt hat. Aber ich habe als Beispiel jetzt nach der Schule eine Ausbildung gemacht bei der Tucher Brauerei hier in Nürnberg.
Okay.
Und habe mich dann da während der Ausbildung schon relativ stark für den Bereich der Veranstaltungen, die diese Brauerei einfach begleitet und durchführt, interessiert. Und habe es dann auch geschafft, mich irgendwie in die Eventabteilung reinzubringen. Und habe dann einfach für die Tucher Brauerei auch Rock im Park zum Beispiel mitarbeiten dürfen. Ja, cool. Also die gastronomische Versorgung von Rock im Park. Ja, und noch ganz, ganz viele andere Veranstaltungen, Badentreffen und so weiter. Dann in ganz jungen Jahren schon mitmachen und miterleben dürfen. Und also meine ersten Erfahrungen im Bereich Großveranstaltungen machen können. Und ja, habe ich Industriekaufmann gelernt bei der Tucher Brauerei, hatte dann aber auch noch einfach das Bedürfnis, auch noch wirklich dem Kind einen Namen zu geben und auch noch Veranstaltungskaufmann zu lernen.
Ja, cool.
Das habe ich dann bei einer sehr jungen, coolen Firma gemacht, Kurt Events hieß die. Das ist praktisch aus dem Nürnberger Kurt-Magazin raus entstanden. Ja. Das waren einfach Jungs, die auch einen Club, die Rakete, aufgemacht haben. Müsste, glaube ich, ein Begriff sein, ist mittlerweile eine Technik.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Zu dem Zeitpunkt war sie das tatsächlich noch nicht. Zu dem Zeitpunkt war es wirklich schon Techno ein sehr, sehr großer Bestandteil in der Rakete.
Ja.
Aber es gab auch Indie-Konzerte, es gab auch Indie-Partys, es gab auch Hip-Hop-Partys.
Ja.
Es gab unter anderem auch Girls on Top zum Beispiel, was so ein ja, so eine angesagte Party in ganz Nürnberg war.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und bei der ich tatsächlich dann auch das erste Mal selber halt habe auflegen dürfen. Mhm. Das war so mein erster Step in praktisch in dem Club auflegen, sage ich mal. Yeah. Ja, und Thekenschlampen war noch so ein Thema, das war so eine Gastrofete, die wir auch gemacht haben. Und das war dann im Endeffekt so, ja, da habe ich dann im Endeffekt dann schon in einem Art Club-Umfeld gearbeitet, habe da aber auch noch Veranstaltungskaufmann gelernt, also die auch erfolgreich gemacht, die Ausbildung. Und bin dann aber halt immer weiter in den Strudel reingekommen, bin sozusagen immer weiter in das in den Hasenbau reingekrabbelt sozusagen und wollte auch nie mehr raus oder will auch nie mehr raus, weil es einfach wirklich für mich schon echt dann mein Leben geworden ist. Und ging dann einfach weiter nach der Ausbildung. Habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht und habe dann auch praktisch während der Raketenzeit die Jungs von Red Bull kennengelernt. Ah, und war dann nach der Ausbildung auch verfügbar. Und der Stefan Lorenz von Red Bull, an dem Moment natürlich auch Shoutouts an Stefan Lorenz. Der hat dann gemerkt, okay, das ist ein cooler Junge, der hat Bock, den nehme ich einfach mal dann hier auf meine Red Bull-Events mit. Mhm. Und das war halt dann schon auch abgefahren. Nokia Ehrenstyle in München, Olympiastadion, keine Ahnung, wie viel 1000 Leute.
Ja, ja.
Und dann da natürlich ein paar organisatorische Sachen dem lieben Stefan abgenommen. Und aber auch noch in der FC Bayern-Kabine aufgelegt, während die Snowboarder gerade im Entmüdungsbecken und Whirlpool irgendwie Party gemacht haben.
Yeah,
War auf jeden Fall auch ein Highlight irgendwie für mich so. Tatsächlich aber auch was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht dokumentiert habe, weil das waren halt wirklich irgendwie die Zeiten so 2004, 2005, irgendwie sowas in der Art.
Da gab es ja noch
kein Social Media und es gab noch keine Handys mit Kameras und sowas. Katastrophe, ich habe leider gar keine Bilder aus dieser Zeit. Kann es dementsprechend eigentlich nur erzählen. Voll schade. Und und dann ging einfach, wie gesagt, das Netzwerken immer weiter. Man hat immer neue Leute auch kennengelernt beim Feiern und bei den jeweiligen Jobs. Und es hat mich schon auch an tolle Orte geführt. Ich erinnere mich auch zum Beispiel gern an die Fußball-WM 2006 im eigenen Land, dann zurück, wo ich dann auch sozusagen tatsächlich für die FIFA arbeiten durfte.
Echt?
Da auch so ein bisschen Fuhrparkmanagement war das zwar nur, also aber trotzdem, dann war dann trotzdem irgendwie da auch planerisch ein bisschen involviert, hat echt Spaß gemacht und hat natürlich dann, wie gesagt, eines zum anderen geführt und man hat nach und nach immer bessere Kontakte geknüpft. Das ist das Ganze, was ich so in den ganzen jungen Jahren gemacht habe und ich sage jetzt mal so, die Geschichte ging halt Step by Step weiter.
Du hast gesagt, klar, du hast natürlich die Ausbildung gemacht, hast dann auch den Veranstaltungskaufmann gemacht. Wie war das denn eigentlich? Hast du dann damals als DJ dann only Black Music oder Hip-Hop und R&B gespielt? Oder war das bei dir noch so, gut, ich bin Dienstleister, ich spiele von A bis Z alles Mögliche? Weil Events waren natürlich sehr, sehr unterschiedlich bei dir. Du hast natürlich Red Bull Events gemacht, du hast für die Brauerei Events gemacht und das sind natürlich Genres, die kannst du nicht alle in einen Hut packen.
Klar, also ich meine jetzt DJ-technisch, sage ich mal, habe ich damals bei der Tucher Brauerei noch nichts gemacht. Mhm. Da hat sich auch einfach nicht ergeben. Ich sage jetzt mal so, ab der Zeit in der Rakete und dann später auch bei Red Bull, da war ich natürlich auch so ein bisschen DJ-mäßig. Das waren ja auch meine Anfangszeiten tatsächlich als DJ dann tatsächlich. Und war es dann durchaus so, dass man auch noch ein bisschen breiter war.
Natürlich, also
Hip-Hop war natürlich, ist natürlich meine Kultur und das, wo ich herkomme. Und da war man immer, war natürlich immer ein großer Bestandteil auch meiner DJ-Sets. Mhm. Aber klar ist natürlich, wenn du zum Beispiel für eine Horde wilder Snowboarder auflegst,
Ja.
Da muss halt auch schon mal eine Punkrock-Nummer kommen. Da muss schon auch mal Crossover H-Blocks,
Doppel-Block,
ne, sowas im Endeffekt dann auch mal mit rein. Und da hat man natürlich dann auch schon so die ersten Male halt sein Set geplant und ist dann so ein bisschen in die Materie, hat sich versucht rein zu versetzen in die Hörerschaft in dem Moment.
Ja, ja, ja.
Wobei natürlich auch, aber Hip-Hop natürlich auch in den Sphären natürlich sehr, sehr gut ankommt und da kam Hip-Hop natürlich auch immer sehr, sehr groß vor. Aber aber eben auch andere Dinge. Also man wird es wahrscheinlich heute Open Format bezeichnen, aber schon bei mir immer mit Schwerpunkt Hip-Hop auf jeden Fall. Ja. Nee, und dann nach der Zeit, das war natürlich echt so meine wilde junge Zeit. Man ging dann auch nach und nach dann auch immer mehr Leute aus der Clubbing-Szene in Nürnberg kennengelernt. Ja, dann auf einmal in wirklich legendären Läden wie in der Bar 77 aufgelegt. Ja,
cool.
Ach, ich erinnere mich dann wirklich so viele Off-Location-Partys, die es auch mal gab mit Red Bull und so weiter. Und das Ganze dann irgendwann gemündet bei mir, dass ich dann endgültig dann die Mach 1 Betreiber vom Mach 1 Club in Nürnberg, also ja, ich sag mal nach wie vor einer der legendärsten Clubs, die es in Nürnberg jemals gab
auf und
jemals
Fall, geben
wird. Ja, die Jungs kennengelernt und bei denen war ich dann wirklich eine ganze lange Zeit lang. Bin als Resident reingekommen für den Hip-Hop-Bereich. Damals war das auch noch, müsste so 2007 gewesen sein, 2006, 2007 glaube ich. Mhm. Da war das auch noch ein Zwei-Hallen-Laden. Eigentlich nur ein Raumkonzept und es gab eine Haus-Elektrohalle und es gab eine Hip-Hop-Halle. Das hat sich jetzt ja mittlerweile gewandelt, das Ganze. Aber ich habe dann einfach den Hip-Hop-Bereich aufgelegt, das Ganze dann wirklich mit ein, zwei Unterbrechungen. Aber dann wirklich so von 2007 bis tatsächlich irgendwie 2014. Ja, bis ich dann sogar meinen eigenen Laden aufgemacht habe in Nürnberg. Ich habe dann.
Das überrascht mich sogar jetzt. Habe ich noch nicht richtig recherchiert.
Dann kann ich dir das auf jeden Fall erzählen. Nee, das war tatsächlich dann schon so eine Zeit, in der ich dann das Bedürfnis auch hatte, so ein bisschen nicht mehr das Neueste aufzulegen, sage ich mal.
Ja.
Nicht mehr wirklich das, was ich halt als Mach 1 Resident eigentlich immer machen musste, wirklich immer mit der aktuellen Musik gehen. Immer die aktuellen Hits da zu haben. Und den Laden, den wir aufgemacht haben, das habe ich mit einem Kumpel gemeinsam gemacht, war die Old Dirty Urban Soundbar. Man würde jetzt sagen, es war ein kleiner Club. Dem Ordnungsamt würde ich sagen, es ist eine Bar.
Ja,
also wie immer so das Game ist. Ich hoffe, das Ordnungsamt hört gerade nicht zu. Nee, also war in dem Sinn eine kleine Location, aber wir haben da schon auch einen Clubbing-Charakter reingebracht. Da gab es einen DJ-Pult. Musik war da immer der Hauptinhalt des ganzen Konzeptes, sage ich mal. Und es war in dem Sinn halt ein Oldschool-Hip-Hop-Laden. Also wir haben wirklich den Hip-Hop da ein bisschen eingekreist, haben dann gesagt, okay, wir machen wirklich straight by, ich glaube 2005 oder sowas haben wir dann, als dann mal die Zeit kam, als Hip-Hop eher so Abtempo, Flowrider und solche Geschichten kamen. Da haben wir dann mal einen Cut reingezogen und haben dann gesagt, okay, bis dahin spielen wir. Wir wollten auch eine Zielgruppe anlocken, die jetzt nicht gerade irgendwie so Punkt 18, 19, 20 ist, sondern einfach auch so ein bisschen die, sagen wir mal, Ü30 Leute auch ein bisschen. Und das ist uns auch echt super gelungen. Es war ein super erfolgreicher Laden. Ich glaube auch, dass er sehr, sehr vielen Leuten, die Hip-Hop in Nürnberg leben, ein Zugewinn für ihr Leben auf jeden Fall war. Auf jeden Fall super Spaß gemacht, also war auch echt authentisch mit Run DMC gesprüht an der an der Wand und so, also Porträt von den Jungs und also ja, viel mit Graffiti, wirklich geile Drinks und halt fetter Sound. Das hat schon echt super Spaß gemacht und ja, und den Laden habe ich dann eben wirklich von zum Überlegen 2014 haben wir aufgemacht. Mhm. Und genau, ich habe ihn bis Ende 2017 betrieben, mhm, und dann abgegeben. Und während dieser Phase hatte ich eine Idee, die mich eigentlich schon jahrelang...
Da kam das nächste große Projekt.
Also jahrelang verfolgt hat. Und das war im Endeffekt ein Hip-Hop-Open-Air zu machen. Und den Gedanken habe ich halt wirklich ganz, ganz lange. Es war so die Zeit in Nürnberg, in der es wirklich anfing mit großen Elektro-Festivals.
Ja.
Also sprich Sommerliebe, Daycation, Open Beats zum Beispiel. Also das sind alles so Sachen. Die damals so ein bisschen in der Entstehung waren, ja, die damals aber auch noch gar nicht so groß waren, wie sie jetzt heute sind. Und aber ich sag mal, auf einmal hast du dann doch gesehen, okay, krass, ein Eintagesfestival in dem Sinn, eine Eintagesveranstaltung mit Musik, mhm, kann auch mal dafür sorgen, dass 10.000 Leute sich an einem Platz versammeln. Und
das ist das, ja.
Das gab es aber zu dem Zeitpunkt wirklich rein nur mit Elektro, mhm, mit elektronischer Musik. Ich war aber schon immer jemand, der so sein Social Media dafür nutzt, sich inspirieren zu lassen und auch nach Inspiration auch zu suchen. Und ich habe dann sehr, sehr oft zu der Zeit auch von Open-Air-Hip-Hop-Festivals was mitbekommen, die, mhm, ja, teilweise in Frankreich, aber auch zum Beispiel, es gab da auch eine Veranstaltung, die hieß irgendwie, glaube ich, Juicy in Dresden,
ja,
wo auch DJ SK83 dann mal, habe ich mal ein Video gesehen, aufgelegt hat. Und dann dachte ich mir halt wirklich so, ey, cool, ey, sowas muss es in Nürnberg geben. Also, dass die Hip-Hop-Leute... Also wir Hip-Hop sind auch alle zu den Elektro-Open-Airs gegangen, weil es einfach ein geiles Spirit war. Aber ich dachte mir dann so, cool wäre es natürlich auch, wenn es da auch mit dem Hip-Hop-Charakter einfach was geben würde.
Und vor allem, es gab es ja in der Region nichts in der Art oder im näheren Umfeld.
Ja, das ist eben genau das, was ich mir eben auch gedacht habe. Da gibt es jetzt nichts tatsächlich. Ich habe ja auch immer früher, also ich habe dann zu dem Zeitpunkt ja auch noch in Clubs aufgelegt und auch ganz oft in Clubs, die halt einfach zwei Räume hatten, ja, wo dann der Haus-DJ oder Elektro-DJ, die dann halt erzählt, boah, voll geil, morgen kommt vorbei. Ich lege dann irgendwie um 15 Uhr hier Open Air in der Sonne mit Sonnenbrille, noch leicht verkatert von heute, lege dann morgen da irgendwie saugeil bei einem Festival auf. Und wir, die Hip-Hop-Jungs, dachten uns immer so, ah, oh, super, ey. Und wir legen bei sowas gar nicht auf. Und und wie gesagt, man hat das dann eben Social-Media-mäßig gesehen. Also ich habe es einfach gesehen, weil ich halt schon sehr, sehr früh immer angefangen habe, mich zu vernetzen mit allen möglichen Veranstaltern, DJs aus der Szene, damit ich einfach Sachen sehe. Und ich habe das einfach regelmäßig gesehen und dachte so, okay, wow, das ist eigentlich was, was es eigentlich geben sollte. Und gesagt, getan, ich habe es dann alleine sozusagen aus dem Boden gestampft. Ich habe eine Location gefunden.
Wann ging es dann los?
Das war 2015.
Genau,
genau. 2015. Und ich habe eine Location gefunden, das war eigentlich ein Biergarten, wenn man es mal genau nimmt. S. Gärtler hat es geheißen, also typisch fränkisch, draußen am Frankenstadion. Und ich kannte die Location auch, weil da, wenn man da halt früher immer vor den FCN-Spielen halt nochmal eingekehrt ist, und das war halt ein großer Biergarten. Hat sich aber zu dem Zeitpunkt, da habe ich auch wieder Social Media mäßig rumrecherchiert, bei uns gibt es und gab es eine Techno-Veranstaltung, Nasty, die war eigentlich so gut wie jeden Sonntag zu dem Zeitpunkt in dem Gärtler. Ja. Und ich kannte den Veranstalter auch, weil ich den natürlich aus meiner Raketenzeit schon kannte, den Tom.
Ja, ja.
Und habe dann den mal gefragt, so, ey, cool, und wie ist denn das in dem Gärtner? Und ja, das ist voll cool, die wollen eigentlich sau gerne Events machen, weil es ja halt irgendwie der Biergarten natürlich eigentlich nur gut läuft, wenn der Club spielt. Ja, und das ist super. Und dann habe ich halt einfach mal per Facebook eine Mail hingeschrieben und dann haben wir uns getroffen und die fanden das ganze Thema cool. Ja, dann hat dann 2005 das erste Mal das Hip-Hop-Garden-Festival stattgefunden. Ich sage jetzt mal, im Vergleich zu dem, was dann draus geworden ist später, war das noch sehr, sehr familiär und klein, sage ich mal.
Klein an.
Ne, aber es waren trotzdem schon über 800 Besucher und es war ein super Spirit und es war ein geiler Tag und es war eine mega Party. Das war auch die Zeit so ein bisschen, jetzt so ein bisschen auch noch für DJ-Nerds, in der so ein bisschen dieses ganze Red Bull Freestyle-Thema aufkam, also gehypt war auch. Und 2015 hat dann ja tatsächlich gerade Dangerous aus München von den Krux-Jungs den Red Bull Freestyle.
Der war ja dann sogar Headliner, wenn ich mich jetzt nicht irre, richtig?
Genau, ja. Und das war tatsächlich irgendwie, da habe ich irgendwie, glaube ich, ein ganz gutes Gespür gehabt, den Marco zu buchen. Und dann ging es auf einmal bei ihm auch hype-mäßig so ein bisschen ab, weil er halt dann den Deutschlandentscheid gewonnen hat und nach Tokio zur Weltmeisterschaft fliegen konnte. Und das hat natürlich dann auch ein bisschen auch dafür gesorgt, dass ich natürlich für die Bewerbung der Veranstaltung natürlich super Content hatte.
Total.
Und er natürlich auch ultra motiviert war. Ihm das ganze Thema Open Air auch super gefallen hat. Ja, und ich hatte natürlich ein bisschen auch die Welle von ihm genutzt, um damit aufzuspringen mit meinem Festival, also gerade bei den ganzen DJ-Leuten in Nürnberg, war er natürlich zu dem Zeitpunkt irgendwie so Goat-mäßig unterwegs halt auf jeden Fall. Und,
aber das ist halt auch immer ein Glückstreffer als Veranstalter.
Auf jeden Fall. Also das war tatsächlich auch ein bisschen ein Glückstreffer, aber wie gesagt, auch das Thema an sich, geil Hip-Hop und einfach mal im Sommer die Sonne scheint draußen, die Mädels können sich ein bisschen knapper anziehen.
Ja, klar.
Die Jungs können ihre Fitnessstudio
Bodies zeigen,
halt nicht nur nachts im Disco-Licht, sondern halt einfach mal wirklich richtig zur Schau stellen. Also mir war auch komplett klar, dass einfach die Clubbing-Leute das auch gut finden werden. Und nee, so war es im Endeffekt auch. Und und dann nahm das ganze Thema seinen Lauf und war erfolgreich und hat Spaß gemacht. Und ich wollte am nächsten Jahr natürlich dasselbe auch wieder machen. Ja, und auf einmal gab es das Gärtner nicht mehr. Auf einmal gab es diesen Biergarten nicht mehr. Also nahezu über Nacht irgendwie wurde das Ding irgendwie platt gemacht.
Echt?
Und ja, und dann habe ich im Endeffekt natürlich so ein bisschen, war ich erstmal echt perplex und dachte mir so, oh Mann, das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein. Jetzt habe ich eine gute Idee und es hat es auch mal funktioniert.
Die Location geht flöten.
Und auf einmal habe ich keine Location nicht mehr. Und dann bist du halt dann schon wieder in der nächsten Entscheidungsfindung. Ja? Gehst du wirklich den Schritt und sagst, okay, ich gehe jetzt wirklich all in und ich mache das wie der eine oder andere Techno-Festival-Veranstalter und ich nehme mir eine Wiese, ich baue eine Infrastruktur, ich mache das alles alleine. Und aber da habe ich halt im Endeffekt durch meine jahrelange Erfahrung auch schon mit Festivals mir selber auch ein bisschen die Bremse reingehauen in meiner Euphorie, weil ich einfach auch schon ganz viele Projekte gesehen habe, die halt nicht funktioniert haben, wo halt dann wirklich tolle Jungs sich ein bisschen übernommen haben und am Ende dann wirklich vor dem Scherbenhaufen standen. Und da dachte ich mir im Endeffekt so, hey, gibt es nicht vielleicht noch ein paar Profis, die halt bei dem ganzen Projekt mir nicht sogar noch ein bisschen helfen könnten?
Ja.
Dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und ich kam dann relativ schnell auf die Agentur Werk B Events. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich den Christopher Dietz und den Christian Kohlert von Werk B Events, die Betreiber oder die Inhaber sozusagen, auch in meiner Freundesliste in Facebook hatte.
Was für ein Zufall.
Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und gemerkt, okay, krass, da gibt es einen Platz am Flughafen, den die bespielen, und da gibt es auch schon eine große Veranstaltung, die Super Sommersause, was so ein bisschen so ein Ballermann Festival ist, sage ich jetzt mal.
Ja,
und das funktioniert da auch schon super gut. Und dann habe ich da einfach mal hingeschrieben, einfach den Christopher Dietz mal angeschrieben, hi du, ne? Und er hat mich dann einfach zu sich ins Büro eingeladen. Und ja, und der Rest ist im Endeffekt Liebe auf den ersten Blick, Geschichte irgendwie, weil dann ist es im Endeffekt so gelaufen, dass die einfach auch Bock hatten und wir alle gemeinsam Bock hatten und die auch Bock hatten, ein zweites Festival auf ihrem Gelände zu integrieren. Sie das auch beobachtet hatten. Das war für mich persönlich tatsächlich das größte Kompliment, dass wirklich so ein großer Public-Event-Veranstalter sich tatsächlich damit beschäftigt, was der kleine Dominik, der kleinen Hip-Hop-Laden in der Weißgerber Gasse in Nürnberg hat, da so treibt.
Aber alles richtig gemacht anscheinend.
Auf jeden Fall. Also ich habe mich da aber sehr geehrt gefühlt auf jeden Fall. Und wir sind dann halt einfach Freunde geworden. Und es hat unheimlich Spaß gemacht, das auch gemeinsam zu planen. Und auch im Endeffekt dann für mich auch wieder zu sehen, so, okay, wow, ich habe ja ein paar großen Projekten, sage ich mal, ein bisschen mitgewirkt, aber ja eher wirklich sowas wie Rock im Park dann eben in meinen jungen Jahren, aber halt dann wirklich einfach aus der Sichtweise des Getränkelieferanten dafür so, ne? Also und da jetzt aber halt einfach mal so weit drin zu sein, um zu sehen, okay, was passiert wirklich an dem an der obersten Spitze, wenn man derartige Veranstaltungen organisiert. Das war für mich natürlich irgendwie dann schon, da habe ich mich wirklich sehr, sehr angekommen gefühlt und mir dachte mir so, okay, wow, jetzt kann ich endlich mal das, was ich mir eigentlich immer so, was du immer so überlegt hast und ausgemalt hast und so, und jetzt siehst du es mal wirklich selber auch, und da habe ich auch in der Zeit wirklich auch nochmal sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Und ja, und dann, wie gesagt, ging es dann wirklich weiter 2016. Das hat mir dann den Basti, also SK83 als Headliner. Ja. Und da waren dann, glaube ich, auch schon so um die 4000 Leute dann da. Also,
aber das ist ja schon ein enormer Anstieg. Also
zu dem allein Zeitpunkt schon.
Ja, allein schon, dass du beim ersten Mal schon so viele so viele Gäste dabei hattest. Es ist natürlich auch für so ein kleines Festival immer schwierig, vor allem wenn du anfängst als Veranstalter, schwarze Zahlen zu schreiben. Es ist ja oft so, dass du ja teilweise beim ersten Event sogar draufschlägst bei so einer Festivalgeschichte und dann im zweiten Jahr erst deinen Gewinn machst. Aber es ist ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark gewachsen.
Ja, Gott sei Dank. Also es war tatsächlich auch so, wenn ich jetzt mir Revue passieren lasse, das erste Hip-Hop-Garden-Festival, das ich alleine gemacht habe, eben 2015, da habe ich nicht drauf gezahlt. Aber also es war tatsächlich ein mini kleiner Gewinn. Ne? Ja. Aber trotzdem hat sich halt gefühlt
wie ein König.
Ja, wie ein König auf jeden Fall. Yeah, aber dann natürlich dann irgendwie, also 4000 Leute sahen auf diesem Platz schon echt sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, mhm. Und da hat man halt einfach, habe ich einfach auch gemerkt für mich so, okay, ich habe wirklich alles richtig gemacht, weil ich, klar, ich mache es nicht alleine und es gehört nicht mir alleine sozusagen. Mhm. Es gehört einfach zu einem großen Teil dann auch jemand anderes, aber dieser andere ist einfach so mit Herzblut bei meiner Idee, also die ich mal hatte, und nimmt es komplett in sich auf und hat dann aber halt einfach auch wieder ganz andere Möglichkeiten, das Ding zu bewerben, das Ding hochzuziehen. Ja. Und am Ende, und das ist für mich einfach das Allerschönste an der ganzen Geschichte, profitieren einfach alle davon. Und das war einfach toll. Und wenn du dann einfach die Historie auch einfach weiter anschaust, wenn man 2016, wie gesagt, 4000 Leute, 2017, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber da hat sich es eigentlich auch schon wieder auf jeden Fall Richtung 6.000 oder 7.000 entwickelt. 18 haben wir dann das erste Mal, glaube ich, waren wir das erste Mal Richtung 10.000 unterwegs. Und jetzt eben 2019 mit Materia auf der Bühne, was für mich auch wieder ultra krass ist, weil ich da schon immer Fan bin und für mich in meinen Augen der größte Hip-Hop-Act auf einem Mainstream-Charakter, den es in Deutschland gibt. Und auch ein super Typ. Ja. Und mit so jemand auf der Bühne, und da waren dann, ich weiß die Zahl jetzt echt nicht mehr, aber da waren über 11.000 Leute auf dem Platz. Und das ist dann schon der Moment, das, wenn du halt wirklich mal auf die Bühne mal hochgehst und einfach diese Menschenmassen siehst, das kommt ja dann schon vor wie ein Ork-Angriff bei Herr der Ringe irgendwie. Also das ist schon echt, also beeindruckend, und für mich natürlich persönlich einfach, dass ich da mal hingekommen bin und das im Endeffekt dann aber nicht bei der Veranstaltung von jemand anders, sondern bei einer Idee, die mir eingefallen ist, da bist du schon echt einfach überwältigt, da auf jeden Fall.
Stolz drauf sein.
Und bin ich auch. Und war, wie gesagt, dann wirklich für mich so ein bisschen das Größte, und wo ich dann einfach wirklich auch zu mir selber echt sagen konnte, so wow, der ganze steinige Weg bis dahin, also ne, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber teilweise war es auch ein bisschen steinig, hat auf jeden Fall super Spaß gemacht und hat vor allem auch was gebracht und hat auch mein Leben noch wertvoller gemacht in dem Sinn, so. Ja, kann ich echt schon so sagen.
Und, ein sehr, sehr schöner Lebenslauf, würde ich sagen. Also du hast ja sehr, sehr viele Bereiche kennengelernt in den letzten Jahren. Und da gab es ja sicherlich auch ein paar richtig witzige Stories. Aber bevor wir zu deinen Stories kommen, Tommy, möchte ich gerne den Zuhörern sagen, dass sie mir auch gern Stories schicken können. Also wenn du draußen irgendwelche verrückten Party-Stories hast oder mit Freunden was erlebt hast, während du fort warst, kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an stories@clubgeflüster.com oder einfach über Instagram Direct Message @clubgeflüsterpodcast suchen, Nachricht schreiben und zuschicken, denn es wird bald eine Hörerfolge geben, wo wir dann deine Story vorlesen und natürlich auch drüber sprechen werden. Aber jetzt zu dir, Tommy. Im Endeffekt DJ, Veranstalter, Red Bull. Was für verrückte Sachen hast du da erlebt? Also gab's auch Momente, wo du sagst, sowas hat wahrscheinlich keiner vor mir erlebt?
da gibt's natürlich ganz, 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 ganz viele Geschichten tatsächlich. Beispielsweise nur mal so reingeworfen, ist natürlich schon krass, wenn du halt siehst, wie Nokia in Style 2005 zum Beispiel eine lustige Geschichte, da war die Riders Party an dem Donnerstag vor Main Event im P1 in München, und ich habe da ja schon beim Training im Stadion aufgelegt. Red Bull hat dann, die Jungs von Red Bull haben dann meine DJ-Tasche schon mal mit ins P1 genommen, auch noch ein bisschen, dann noch andere DJs, aber ich habe dann da auch noch ein bisschen Warm-up spielen sollen, und ich habe keine DJ-Tasche eben gehabt und bin dann da selbst mit dem Auto hingefahren, und das waren ja noch so die Zeiten 2005, als das P1 zum Beispiel doch wirklich so ein Schickimicki, super VIP.
Das Nonplusultra in München.
Nonplusultra einfach war. Und ich war natürlich ein Boarder, ein Skater-Typ. So, ne? Und lauf dann da schon hin. Und von Weitem sehe ich schon wieder Türsteher praktisch den
mit dem Kopf wackelt oder beziehungsweise
den Kopf dreht und mir eigentlich wahrscheinlich damit signalisieren wollte, so brauchst gar nicht näher kommen, können wir auf jeden Fall nicht reinlassen. So. Ich kam aber trotzdem immer näher und sein Kopf schütteln wurde eigentlich immer energischer. Und als ich dann bei ihm da war, habe ich dann schon gesagt, du, das ist gar kein Thema, eure Türpolitik ist ja bekannt, aber heute ist ja die Riders Party vom Nokia in Style, und ich soll da auch ein bisschen auflegen, deswegen müsstest du mich halt leider, sorry, trotzdem reinlassen. Und dann hat er gemeint so, ach so, okay, ja, dann passt. Na, aber es war tatsächlich schon so, dass so vom Publikum her dann halt auch das normale P1-Publikum da war. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die haben schon ganz schön geglotzt, sage ich mal.
Du warst der bunte Vogel in dem Fall.
Nee, lustigerweise überhaupt nicht ich, weil, ne, sondern einfach die Snowboard-Profis und auch Motocross-Profis, die es da bei dem Event gab, die ja auch da waren. Alles Amis, alles junge Typen zwischen 16 und 18. Das hat kein Mensch kapiert, was, wie und warum die Verrückten feiern und den ganzen Laden auseinandernehmen. Also da hat die Schickeria von München schon ganz schön geguckt.
Man muss auch sagen, solche Leute können auch feiern. Also die Leute, die skaten oder Motocross oder sonst
was. Die sind komplett geisteskrank. Also das war ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil das war wirklich verrückt, was die da abgezogen haben. Aber das war auf jeden Fall schon so eine Story. Also solche Stories gab es auch noch und nöcher. Was ich allerdings noch erzählen wollte, ist eine Geschichte, die passiert ist, so relativ in meinen Anfangszeiten des DJings. Und ich meine, du kennst es ja sicherlich auch, du bist ja als DJ eigentlich schon irgendwie so bei der Feier, aber ja eigentlich nie so richtig in der Feier.
Genau. Und
was dann halt einfach passieren kann, wenn ein DJ mal frei hat. Weil dann hat sich es irgendwann mal zugetragen, dass ich tatsächlich mal an einem Samstagabend kein Booking hatte.
Ja.
Und aber zu dem Zeitpunkt auch schon relativ überfeiert und überspielt war. Also es waren da wirklich in meinen jungen Jahren tatsächlich auch teilweise so, dass ich 4 bis 5 Mal die Woche aufgelegt habe.
Ja, klar.
Also wirklich auch in der Woche in Bars und Clubs. Und also das war wirklich.
Damals ging das noch.
Ja, komplett hauptberuflich einfach. Als DJ unterwegs war. Und dann war ich auch echt mal froh, dass ich mal an einem Samstag mal frei hatte. Ja. Und klar, so meine Jungs dann einfach auch alle so, ja geil, da können wir mal feiern gehen. Und ich so, boah, Leute, ey, ich glaube, ich möchte einfach mal daheim bleiben. Ich glaube, ich will einfach mal irgendwie
auf der Couch
bleiben. Ja, mir irgendwie eine DVD reinziehen. Damals gab es noch DVDs tatsächlich. Und einfach irgendwie nichts trinken, nichts Party und so weiter. Das habe ich dann auch durchgezogen. Es gab dann auch den Kumpel von mir, den Philipp, der auch gesagt hat, ich gehe natürlich grundsätzlich immer gern feiern, aber ich schmeiß mich zu dir auf die Couch irgendwie und wir zischen Bierchen und schauen uns gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an oder so, chillen halt einfach mal.
Ja, klar.
Ja, und dann war es aber halt auch schon so, ich meine, da gab es ja dann, andere Kumpels sind natürlich in den Club gegangen und haben Party gemacht. Und das hat halt nicht lange gedauert. Da kamen dann schon so die ersten SMS und so von wegen so, ey, ihr verpasst eigentlich voll was, heute ist total krass und ey, voll krass hübsche Mädels und voll krass coole Leute und Mucke ist auch geil und alle drehen komplett durch heute. Ich weiß gar nicht, was los ist heute und so. Und dann sitzt du dann irgendwann so auf der Couch und denkst du so, ach, scheiße, komm, fahr mal hin. So, ja?
Oh Mann.
Und ich habe ein bisschen, wir haben alle so, ich meine, die Jungs sind ein bisschen außerhalb gewohnt von Nürnberg, also wir mussten auch mit dem Auto hinfahren und haben dann gesagt, okay, wir checken das mal ab, aber groß trinken ist eh nicht halt irgendwie auch gar kein Bock und so. Wir lassen das Auto dann einfach auf dem Parkplatz und ich habe dann schon gesagt, ich fahre auf jeden Fall heim und jetzt, Kumpel hat auch gesagt, ich kann auch fahren, alles entspannt. So.
Yeah.
Ey, wie es dann halt so ist, die Party war wirklich so krass, wie sie es gesagt haben. Ja, wir sind auch dann da komplett eskaliert und waren unbändig besoffen. Tatsächlich, ja, und haben es total krachen lassen, was wir gar nicht machen wollten, weil eigentlich vor allem halt war ja mein freier Abend und ne, als DJ.
Aber das sind die besten Abende, ungeplant.
Ja, das war komplett ungeplant und am Ende wurde uns dann halt wirklich auch bewusst, also so klar waren wir dann doch noch, okay, scheiße, wir kommen auch nicht mehr heim. Geld hat auch keiner mehr fürs Taxi. Ein Kumpel, der uns fahren kann, ist auch nicht dabei. Ja, Kacke halt. Ne? Okay, kurzfristig entschlossen, alles klar. Ich kann gerade, oder Kumpel und ich eben beide so, ey, wir können eigentlich gerade überall schlafen. Wir hauen uns einfach ins Auto und pennen halt da. Ja. Und wenn wir aufwachen, ja, fahren wir halt heim. So, ja? Gemacht, getan. Wahrscheinlich würde ich sofort einschlafen, in einen komatösen, betrunkenen Schlaf gefallen. Das Nächste, was ich dann wieder weiß, ist, dass auf einmal ein Kind mit, ja, einem Stock an unser Auto geklopft hat.
Mit einem Stock? Oh nein.
Ja, jetzt komme ich dann doch endlich mal zur Pointe. Tatsächlich wurde in dem Zeitraum wahrscheinlich so ab 6 Uhr morgens bis, ja, 12 Uhr mittags ein kompletter Trempelmarkt um unser Auto rum aufgebaut.
Echt?
Und ja, für die Kinder total lustig. Zwei Tüten, die im Auto schlafen, ja, waren sozusagen Mittelpunkt dieses Trempelmarktes. Ja, wir sind dann wirklich irgendwie natürlich total erschrocken, dachten uns, ach du Scheiße, wie unangenehm peinlich, ja.
Ja, klar.
Sind dann irgendwie aus diesem Auto rausgekrabbelt und natürlich die Eltern von den Kindern, da geht da mal weg. Von denen, ja, ja, um Gottes Willen, ja, also richtig, 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 richtig fremd, also richtig schämen war da angesagt, ja, halt, ja. Und unser Riesenproblem war natürlich auch, wir konnten ja auch gar nicht wegfahren.
Ja, nee.
Weil dieser Trempelmarkt, der war in vollem Gange und unser Auto stand mittendrin.
Ja, vor allem, weißt du, ob sie versucht haben, euch früher aufzuwecken oder vorher schon aufzuwecken? Wahrscheinlich ja, aber ihr wart wahrscheinlich total knockout. Ja.
Wir waren wahrscheinlich zu komatös unterwegs, dass man uns hätte aufwecken können, scheinbar. Aber ja, das ist halt tatsächlich, also eigentlich so mit einer der witzigsten Geschichten bei mir, dass einfach mal um uns rum ein Trempelmarkt, und das war natürlich auch, also das Fremdschämen ging ja weiter, wir mussten dann ja wirklich in unserem Auto sitzen bleiben, bis, ja, um 17 Uhr, bis dieser Trempelmarkt aus war. Ja, oder das Auto, wir konnten das Auto erst um 17 Uhr da wegbewegen, weil dann halt einfach die Stände außenrum abgebaut worden sind, ja, und die Händler wieder abgereist sind. Und in der Zeit wirklich 12 Uhr mittags bis 17 Uhr abends kamen wir uns wirklich wie die absoluten Vollhongs der Welt vor. Und ja, aber im Nachhinein, also wenn ich den Philipp, Shoutout an der Stelle, Kumpel von mir, immer wieder treffe, wir kommen immer wieder auf diese Geschichte und das war es auf jeden Fall wert und das ist, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, ich bin gespannt auf deine Hörerfolge dann, aber mich würde sehr wundern, wenn vielen Leuten so ein Blödsinn passiert wäre.
Aber total genial, ich stelle mir das gerade so vor, wie einfach die Leute durch den Markt laufen und dann, ja, hier vorne rechts sehen sie zwei Betrunkene im Auto, die einfach jetzt schlafen oder geschlafen haben. Und jetzt festsitzen. Aber ein Vorteil hatte es, ihr seid dann wenigstens mit 0,0 losgefahren, weil bis dahin habt ihr wahrscheinlich den ganzen Alkohol wieder verarbeitet.
Definitiv, ja.
Oh Mann, das ist wirklich zu hart. Wahnsinn, aber gut. Das ist, glaube ich, wirklich eine Geschichte, die den wenigsten passiert. Gab es da wenigstens auch leckeres Essen und Trinken?
Es gab tatsächlich Bratwurstbrötchen, glaube ich. Also das hat uns dann tatsächlich auch Katerfrühstück beschert. Ja. Und das war ja auch das, was wir mit unseren letzten 5 Euro, die wir noch hatten, ja, uns dann noch leisten konnten, weil hat ja auch nicht mehr fürs Taxi gereicht. Und
ja, klar.
Ja, ich glaube, am Ende ist es vielleicht so, dass wir wahrscheinlich, wenn wir mit dem Taxi heimgefahren, wenn das Auto hätten stehen lassen, hätten sie das Auto wahrscheinlich abschleppen lassen. So haben sie sich ja einfach gedacht, ja, ach komm, die Jungs hatten einen lustigen Abend. Ach Gott,
schau dir an. Die wussten ganz genau, was passiert ist.
So ungefähr, ja, wahrscheinlich. Also war echt eine sauwitzige Nummer auf jeden Fall.
Ja,
und, ja, wie gesagt, Wahnsinn. Immer wenn ich den Philipp treffe, beiläufig irgendwie auf einer Party oder irgendwo, wir lachen uns über diese Geschichte schon seit mittlerweile locker 15 Jahren irgendwie den Arsch ab.
So gut.
Und das macht schon Spaß auf jeden Fall. Lustige Geschichte, finde ich. Ich
mag ja, auf jeden Fall. Ja, gab es denn auch was, gab es denn auch so eine verrückte Geschichte auf deinem Festival, auf dem Hip-Hop Garden, wo du jetzt im Nachhinein denkst, da ging die Luzi ab.
Ach, da ging die Luzi ab. Verrückt war ein bisschen, wann war das? War das, ich glaube, 2017, als ja, 2017 war es, da waren tatsächlich in Berlin so starke Regenfälle, dass ein Main Act, DJ Raphic,
ja,
nicht kommen konnte zum Hip Hop Garden Festival. Ja. Ein zweiter Flug aus Berlin war an dem Tag vom DJ vom Afrop Sound System, also Afrop,
ja,
der aber coolerweise ein Typ ist, der, wenn er mal in einer anderen Stadt ist, oder was er ja oft ist, ja, aber dass der eigentlich immer schon relativ früh anreist, weil er sich noch ein bisschen die Stadt anschauen will. Dementsprechend haben wir den tatsächlich coolerweise schon auf dem Platz gehabt, dass das Afrop Sound System, dass die Show stattfinden konnte. Aber Raphic ist eben nicht, also konnte eben nicht kommen. Yeah. Und das hat tatsächlich für mich persönlich zu dem größten DJ-Gig meiner Karriere geführt, weil du musst natürlich irgendwas machen und da bin dann ich und DJ Drastic, wir sind dann so als Tag-Team dann auf die Bühne und haben tatsächlich dann die Main-Hour sozusagen beim Hip-Hop-Garden-Festival gespielt, eben vor über 8000 Leuten. Das war natürlich dann schon auch für mich persönlich krass, sage ich jetzt mal, weil klar, ich zähle natürlich eher zu den regionalen DJs und das sind natürlich dann so die Slots, die halt normalerweise immer relativ am Anfang des Festivals stattfinden halt. Und das war natürlich irgendwie so eigentlich eine Tragödie, aber die dann, weil die Leute einfach geil Bock hatten und auch auf unseren Sound irgendwie gut eingestiegen sind, eine gute Geschichte.
Glück im Unglück.
Lustige Geschichten gibt es da immer einige. Also ich erinnere mich gern zurück irgendwie ans letzte Jahr, als Materia eben da war. Und bei Materia weiß man, dass er ja ein begeisterter Fußballspieler ist. Er hat ja, glaube ich, auch sogar die Jugendnationalmannschaft gespielt oder irgendwie sowas. Und dann mit dem irgendwie Backstage ein bisschen Ball hochhalten und so, das hat auf jeden Fall auch echt super Spaß gemacht. Allein so für mich persönlich so die Helden meiner Hip-Hop-Jugend irgendwie halt auch kennenzulernen irgendwie. Afrop, Sam Deluxe hatten wir auch da. Also das ist schon krass, wenn du dann die ganzen Leute, die du wirklich seit Jahren irgendwie verfolgst und auch Fan bist, dann irgendwie einfach mal live siehst, das ist schon auf jeden Fall geil.
Ja, ich denke mal, das ist auch für dich als Veranstalter ganz gut. Einerseits, weil du natürlich deine Idole beziehungsweise deine Jugendstars so gesagt auf deinem eigenen Festival spielen lassen kannst oder auftreten lassen kannst. Andererseits ist natürlich auch die Aktion mit Maintime, wo du dann vor deinem eigenen Festival gespielt hast, sicherlich auch ganz gut, weil du einfach die Energie nochmal ganz anders wahrnimmst und dann ganz genau weißt, okay, als DJ fühlt man sich so, als Veranstalter fühlt man sich so, wenn 9000 Leute vor einem stehen oder 8000 Leute.
Ja, am Ende kannst du es eigentlich in beiden Sparten, finde ich persönlich, fast nicht einordnen. Ich sage immer so, ich wünsche eigentlich immer jedem mal, dass er mal wirklich vor so viel Menschen mal performen kann und das macht. Wie gesagt, ich kam einfach durch den Zufall, dass Raphic nicht herfliegen konnte, ich tatsächlich in den, sagen wir mal, zweifelhaften Genuss, ja, weil es ist auch unglaublicher Druck. Ja, also dir geht schon auch ordentlich der Stift in dem Moment so. Also aber wenn dann auf einmal ein Übergang klappt und die Leute den Übergang oder die Songreihenfolge, die Routinen, was auch immer, halt einfach dann feiern und durchdrehen, wow, das ist dann schon einfach ein krasser Moment. Auf jeden Fall.
Das ist ja das bei euch Hip-Hop-DJs, das seid ihr andauernd am Hustlen mit Turntables und Übergänge oder Scratchen oder was auch immer. Also ihr macht ja wesentlich mehr wie manch anderer DJ in anderen Genres.
Ja, ich sag mal so, da gibt es auch wieder solche und solche.
Ja.
Ich habe mich jetzt nie so als Turntable-List probiert, sage ich mal. Aber es gibt natürlich schon einfach mal so so Geschichten, wo du halt weißt, okay, der Song ist jetzt natürlich an einem Punkt, die Leute weil wirklich kurz vorm Ausrasten zu haben. Und wenn du jetzt dann noch den oben drauf haust, ich meine, so geht es ja auch den Elektro-DJs, dann explodiert es und dann auf einmal hast du halt eine, dann drehen sie halt alle durch. Und das ist halt, wenn du das dann halt irgendwann mal raus hast durch ganz, ganz viel Auflegen in Clubs und das dann auch in so einem großen Rahmen funktioniert, dann ist das natürlich einfach ein krasser Moment auf jeden Fall.
Total, total. Ja, du hast es, glaube ich, mit einer der schönsten Momente in deiner Karriere beschrieben gehabt. Gab es denn auch im Verlauf deiner Karriere negative Erinnerungen oder negative Momente, die du vielleicht, die dich positiv geprägt haben oder die du wahrscheinlich heute auch noch verdammst, dass sie überhaupt passiert sind?
Also verdammen jetzt in dem Sinn nicht, aber also ich sag's mal so, mein Karriereweg, sag ich mal, der ist auch nicht immer nur gerade nach oben verlaufen. Ne? Also yeah. Man hat schon mal irgendwie, also ich erinnere mich schon noch an Momente, in denen ich, warum auch immer, weil an dem Tag irgendwie keiner aus dem Haus ist oder was auch immer, halt auch mal Veranstaltungen wirklich in die Hose gingen, man dann halt auch mal wirklich, was weiß ich, ein Tausender verloren hat, ein Tausender Minus gemacht hat.
Ja,
was natürlich, ich bin kein Multimillionär, also 1.000 Euro tun mir heute weh und haben mir auch damals weh getan. Ja. Und dann liegst du halt auch mal 2-3 Tage depressiv rum und stellst alles in Frage und warum mache ich den Scheiß eigentlich? Irgendwie kommt ja keiner zu meinen Veranstaltungen und mache ich lieber was anderes. Und dann aber auch der Moment, wo du dich auch wieder fängst und sagst, ey, ich glaube aber dran, ich glaube dran, dass die Sachen, die ich mache, so funktionieren können. Und da gibt es sicherlich auch negative Erfahrungen, auch mit Geschäftspartnern, die sich auf einmal von einem abwenden oder ja, andere DJs, die die Ellenbogen rausfahren. Also das ist alles, denke ich mal, ich glaube, da kann jeder, der in dem Genre oder in dem Metier unterwegs ist, so seine Geschichten erzählen. Da gibt es natürlich nicht nur Positives, aber ja. Ich bin halt doch immer jemand, der versucht, über die negativen Sachen eigentlich hinwegzuschauen, immer positiv zu denken und immer nach vorne zu schauen. Und ich denke, also mein Motto war einfach eigentlich immer nie aufgeben und immer der Glaube, dass sich auch immer alles zum Guten wendet. Ja, und ich meine, ich habe diesen Moment dann halt Gott sei Dank gehabt, ja, aber wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich dann nach der besagten Veranstaltung, die nicht so gelaufen ist, wie ich sie mir erhofft oder vorgestellt habe, das Handtuch geschmissen hätte, dann wäre alles auch nicht passiert. Und ich glaube immer so ein bisschen, ich würde mir natürlich irgendwie wünschen, dass so meine Geschichte auch vielleicht manchen auch ein bisschen Mut macht irgendwie, die halt vielleicht jetzt gerade jetzt in den Corona-Zeiten, glaube ich, hinterfragen ganz viele, ob das alles wieder passiert oder stattfinden kann, was sie sich vorgenommen haben oder ob sie ihren Weg, den sie sich vorgenommen haben als DJ oder Veranstalter, überhaupt weitergehen können. Ich meine, da hänge ich natürlich auch genauso mit drin.
Das wär nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Ihr hättet ja mit Hip Hop Garden eigentlich dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum gehabt.
Hätte Corona-Kette. Ja,
Fahrradkette.
hätte Infektionskette. Ja. Du,
erzähl doch mal, wie gehst du momentan mit der Situation um? Oder setzt du jetzt mit deinem Partnern aktuell wirklich den Fokus auf 2021 oder?
Ja, absolut.
Wo ist der Schwerpunkt aktuell?
Also wir, Werk B, die ja im Endeffekt, mit denen ich die Veranstaltung mache, die haben ja noch ganz, ganz viele andere, die haben ja noch drei andere Festivals, die stattgefunden hätten, teilweise in einem noch größeren Rahmen. Die hätten das komplette Public Viewing der Fußball-WM gehabt.
Wow.
Und das ist natürlich dann ein harter Schlag, wenn das auf einmal wegfällt. Für mich persönlich ist es so, dass ich zu dem, was ich alles, sagen wir mal, in diesem Event und DJ-Sektor mache, ich auch noch einen Hauptjob habe, der natürlich gerade im Moment für mich natürlich ganz, ganz wertvoll ist und weil es im Endeffekt zumindest mein Überleben einigermaßen sichert.
Total.
Aber trotzdem, natürlich auch für mich persönlich ist es natürlich schon echt sehr, sehr schmerzhaft, wenn du von, sagen wir mal, 100% deines Vorjahresumsatz, sage ich jetzt mal so, zurückfällst auf irgendwie 30%, die du dann ja auch noch mit Kurzarbeit und so weiter, ne, also was da alles kam, es tut schon brutal weh, aber wir sind, also ich und meine Partner, wir sind da schon definitiv an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir schauen nach vorne, wir stecken den Kopf nicht in den Sand, wir haben auch eine gewisse, wir setzen uns auch selber ein bisschen unter Druck, weil wir einfach nicht die Einzigen sind, die das Hip-Hop Garden Festival als ein Highlight in ihrem Jahr haben, sondern einfach ganz, ganz viele Menschen außenrum auch noch. Wir sind mega froh über die gute Resonanz und einfach dass einfach die Leute einfach auch ihre Karte behalten haben, weil die Karte von diesem Jahr ist jetzt praktisch für 2021 gültig, dass da viele einfach sich auch solidarisiert haben und gesagt haben, okay, jetzt ist zwar Corona, es findet dieses Jahr nicht statt, aber wir kaufen uns trotzdem jetzt eine Karte, damit wir 2021 auf jeden Fall dabei sind und zeigen somit auch ein bisschen Solidarität gegenüber den Veranstaltern und da echt vielen Dank an alle, die das Hip-Hop Garden Festival einfach auch so unterstützt haben durch so eine Aktion. Ja. Da sind wir echt sehr, sehr froh, dass da die Leute wirklich voll bei uns waren. Wir haben dann dieses Jahr eine Art virtuelles Festival draus gemacht, haben im Endeffekt ein cooles Highlight-Video der letzten Jahre oder des letzten Jahres so ein bisschen dann mit unseren Followern sozusagen und Gästen und Freunden zelebriert und es gemeinsam dann jeder natürlich für sich am Rechner angeguckt sozusagen. Das mehr war jetzt einfach dieses Jahr nicht möglich, aber wir sind jetzt auch schon wieder voll in den Planungen für 2021. Klar, die Angst geht immer mit, dass manche Virologen, die sich so zu Wort melden, die sagen, eine Großveranstaltung wird in den nächsten 5 Jahren definitiv nicht möglich sein. Da gefriert dir schon mal ganz kurz irgendwie das Blut und du denkst dir so, bitte halt nicht, Leute, das wäre das Ende unseres freien Lebens in dem Sinn.
Genau.
Ja, weil es gibt ja doch einfach, du zählst auch dazu, es gibt so viele, die denen einfach dieses ganze auch Clubbing, auch Events, ausgehen, Freunde treffen, kommunizieren und so weiter einfach auch sehr, sehr wichtig in ihrem Leben ist. Und
natürlich,
also dementsprechend, wie gesagt, da hoffen wir nicht und wir können einfach nur nach vorne schauen, wir können einfach nur unseren Job machen und wir können einfach nur hoffen, dass wir halt einfach dann auch zu irgendeinem, also hoffentlich nächstes Jahr auch wieder ohne Dinge wie Mundschutz, Abstand und so weiter halt einfach auch wieder gemeinsam ein Festival feiern können. Und ich freue mich auf den Moment. Also ich glaube dran und ich freue mich auf den Moment, wenn es dann soweit ist. Und ich denke, das wird dann wirklich so ein, ich habe letztens in einem Podcast mal gesagt, so ein Independence Day, so eine Befreiung, einfach auch mal wieder so ein, dass man es einfach mal wieder schätzt. Ne? Also ich meine, ich glaube, uns geht es allen gleich. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen verlernt, das, was wir machen oder dieses Privileg, was wir einfach auch haben, ja, dass wir zum einen Geld verdienen mit dem, was wir gerne machen. Ja, was wir wahrscheinlich auch ohne Geld machen würden, weil es einfach unser Naturell ist. Und damit im Endeffekt unser Geld verdienen. Ich glaube, das ist ein bisschen selbstverständlich geworden. Und ich glaube, davon ist man jetzt eigentlich echt wieder runter, dass man jetzt einfach an dem Punkt ist und sagt so, hey, jetzt weiß ich es eigentlich richtig zu schätzen gerade, was ich für ein tolles Leben hatte. Genau. Und ich hoffe, ich bekomme es wieder zurück. So, ja, genau.
Ja, du hast es ja auch schön erwähnt gehabt, du hoffst, dass ja manche Zuhörer dich auch als positives Beispiel nehmen und daran denken, hey, man muss sich zusammenraufen und einfach mal machen und auch in solchen schweren Situationen daran zu glauben, dass es früher oder später wieder funktionieren wird.
Ja, absolut. Ich meine, wenn wir aufhören zu glauben dann und zu hoffen, dann haben wir verloren, alle zusammen. Halt, ja. Ne? Und Ja, ich meine, klar, es ist schon, wenn man dann mal wirklich drüber nachdenkt, es ist schon wirklich, 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 gerade jetzt einfach für alle, die jetzt im Endeffekt im Clubbing-Sektor unterwegs sind, yeah, und Großveranstaltungen ihr ganzes Sein einfach irgendwo auch sehen, ist es schon wirklich die Härte. Also ich glaube, die viele aus der Tagesgastronomie sind gerade jetzt, wo das Wetter passt und sie Außenbestuhlungen und so weiter haben, schon auch wieder ein bisschen an dem Punkt, wo sie sagen, okay, es ist natürlich nicht mehr so geil, wie es normalerweise ist, aber zumindest ist da was. Aber bei uns ist ja einfach gar nichts. Und
das ist ja das, ja.
Das ist schon wirklich die Härte. Und dass das mal passiert, ganz ehrlich, hätte ich nie im Leben nur ansatzweise im schlimmsten Albtraum zu träumen gewagt. Aber ja, jetzt ist es so. Wie gesagt, wir können auch nicht
wir können ja nicht den Kopf in den Sand stecken.
Ja, also das, wie gesagt, das bringt ja nichts. Ich glaube, im Endeffekt, ich bin allerdings auch kein Freund an der Stelle von irgendwelchen Autokino-Party-Events und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen der Politik vermittelt, dass ja den Eventlern doch ja ganz gut geht.
Genau.
Und ach, die machen ihre Events und das ist halt jetzt alles anders und die sind erfinderisch, die erfinden sich neu. Ich glaube, dass das eigentlich ein ganz falsches Zeichen ist. Wie gesagt, wir wollen wieder, ein Event heißt für mich einfach auf engem Raum zusammen was zu erschaffen und zu zelebrieren. Und das geht nicht mit Abstand, das geht nicht mit Maske, das geht nicht aus dem Auto. Das ist einfach der Moment, der so passen muss, wo einfach so die Emotionen durchgehen und es geht nur, wenn du nah an den Leuten bist halt. Ja, ich habe immer als DJ am liebsten gemocht, wenn ich wirklich so mitten DJ-Pult hatte, das mitten im Raum war, wo alle um mich rum waren. Oh, so, ja. Das waren immer so, finde ich, so die Läden, wo du halt einfach den Spirit oder wo einfach das ganze Ding, die ganze Emotion, die ganze, der ganze Vibe sozusagen halt richtig funktioniert hat. Und
das geht mir witzigerweise aber auch so. Je näher man an Gästen ist beim Auflegen, ich weiß nicht, wie du sagst, man kommuniziert indirekt miteinander.
Genau, und das ist halt im Endeffekt dann so der Moment. Und das, also ich möchte es auf jeden Fall wieder erleben halt. Also ich kann es nicht akzeptieren.
Nicht nur du.
Wenn das für immer weg sein sollte. Und das ist im Endeffekt ja auch das, was ich mir einfach so ein bisschen für die Szene einfach wünsche halt. Ja, ich meine,
ja, total.
Ey, es wird immer ein Konkurrenzkampf zwischen DJs sein, es wird immer ein Konkurrenzkampf auch zwischen Veranstaltern sein, keine Frage. Aber ey,
Konkurrenz Hauptsache, wir dürfen
diesen hoffentlich, wenigstens wir dürfen diesen Konkurrenzkampf auch wieder machen. So, das ist schon mal das Erste. Also wir dürfen auch mal, am Ende haben wieder alle was davon. Und ich wünsche mir auf jeden Fall für die Szene, dass sie nicht ausstirbt, dass ich nicht mal irgendwann mit meinen Söhnen ins Museum gehen muss. Ja, wo dann da der Dinosaurier steht und dann steht da ein DJ-Pult, genau. wo dann so ein Typ dahinter steht und sagt, ah, das hat übrigens euer Papa auch mal gemacht, als es früher noch DJs gab.
Ja, ja.
So, und das ist natürlich ein bisschen lustig gesagt halt, ne? Aber ich möchte
einfach nicht. Die Message kommt, glaube ich, rüber.
Ja, ich möchte nicht in einem Museum ausgestellt werden. So. Definitiv nicht.
Nee, aber da kann ich dir auf jeden Fall zu 100% zustimmen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst und dir Zeit genommen hast. Und auch witzige Storys erzählt hast.
Hat super Spaß gemacht. Ich habe dir schon in seinem Vorgespräch gesagt, dass ich tatsächlich alle deine Podcasts bis jetzt gehört habe. Und
vielen Dank.
Ey, ich finde es super geil. Ich habe ja auch schon mal so jetzt in unserem Gespräch erwähnt, ich bin immer jemand, der auf der Suche nach Inspiration ist.
Yeah.
Und da waren bei dir schon so einige Jungs und Mädels dabei, wo ich echt sagen muss, so wow, das ist echt inspirierend und mach auf jeden Fall weiter. Das will ich dir auf den Weg noch sagen. macht super Spaß, das zu hören. Freue mich natürlich und bin sehr, sehr stolz, dass ich jetzt auch mal dabei sein durfte und freue mich auf weitere coole Folgen.
Vielen Dank für die herzlichen Worte. Also freut mich echt, dass es dir gefällt und hoffentlich gefällt es dir da draußen auch. Danke an dich, Dominik. Schön, dass du da warst. Und wenn dir Clubgeflüster gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen. Gerne kannst du auch auf iTunes bzw. Apple Podcast einen Kommentar dalassen und den Podcast bewerten. Und denk dann, wenn du eine coole Story aus dem Nachtleben hast oder jemanden kennst, der verrückte Party-Nächte erlebt hat und Stories dazu hat, kannst du mir gerne eine E-Mail an stories@clubgeflüsterpodcast schicken oder per Instagram clubgeflüsterpodcast suchen. Dann findest du mich schon. Einfach eine Direct Message schicken und ich bin gespannt auf deine Story. Wir hören uns beim nächsten Mal mit einem neuen Gast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dein Clubgeflüster.